Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. Stärkere Bäume fällen ist in Deutschland außerhalb von Wäldern aus guten Gründen erstmal untersagt. Wer dagegen auf seinem Grundstück ein Haus abreißen will, der darf das in der Regel und muss es nicht beantragen, sondern nur anmelden. Die Berliner Ausstellung The Great Repair von Architektur- und Urbanismusexperten will das Klimaschützen helfen und unter anderem die Praxis des Gebäudeabreißens stoppen. Wir berichten. Auch der Krieg gegen Israel und die erwartete Antwort gegenüber der terroristischen Hamas beschäftigt uns. Wie sich da in Berlin die Akademie der Künste positioniert, das hören Sie im Verlauf der Sendung. Wir blicken außerdem auf die kommende Frankfurter Buchmesse und das Gastland Slowenien und sind in Dresden. Da gibt es jetzt einen Abend rund ums Thema Erben und Vererben. Zuerst aber Theater in XXL. Der Roman Die Brüder Karamasow ist Fjodor Dostojewskis letzter großer Roman, 1880 auf Russisch erschienen, ein paar Monate vor seinem Tod, nach einem bewegten Leben. Vieles davon hat dieser große Psychologe der Weltliteratur in den Brüdern Karamasow verarbeitet. Vordergründig die Geschichte von vier ungleichen Brüdern und einem brutalen Vater, der ermordet wird. Von wem? Hintergründig handelt dieser Weltliteraturkrimi von Ideen und Prinzipien, vom Denken, Leidenschaften und Schöpferkraft. Es geht um Moral und die Existenz von Gott. Regisseur und Intendant Johann Simons hat die Karamasow-Romanadaption nun im Schauspielhaus Bochum in 7 Stunden Dauer auf mehrere Bühnen des Theaters gebracht. Zu essen gab es auch. Unsere Kritikerin Dorothea Markus hat sich begeistern lassen.
Im Zentrum steht ein brutaler, verkommener Vater und seine 4 mutterlosen Söhne. Aljoscha, der Gutgläubige, Ivan, der Intellektuelle, Dimitri, der Emotionale. Und dann gibt es noch den unehelichen Sohn und Stiefbruder Smerdjakow. Der ist im Hause Karamasow aber nur als Diener präsent und werkelt in der Küche herum. Erst einmal wird die im ersten Teil der 7 Stunden aber nur als Videobild aus der Ferne eingeblendet. Wird da das Abendessen für die Zuschauer gekocht? Zunächst geht es in Bochum vor allem um Aljoscha, den Jüngsten, und sein Zweifeln. Vom Kloster aus geht er in seine Familie, beauftragt von seiner spirituellen Führerin, der Stanica, um Gutes zu tun, Streit zu schlichten und möglichst zu heiraten.
Ach, Aljoscha, ich bin entsetzlich glücklich, weil ich ihrer überhaupt nicht wert bin.
Oh doch, Lise, kann ich denn jemand finden, der besser ist als Sie? Und wer außer Ihnen wird mich nehmen? Das habe ich mir schon alles überlegt. Ihre Seele ist heiterer als meine. Sie sind, und das ist die Hauptsache, unschuldiger als ich. Oh, Sie wissen das nicht. Auch ich bin ein Karamasow.
Der großartige Bühnenbildner Wolfgang Menardi hat das Schauspielhaus Bochum in eine steril glänzende, weiße, weite Halle verwandelt. Nur ein paar sakrale Fragmente weisen auf ein Kloster hin. Hängende Holzbalken, Ikonenbilder, brennende Kerzen, eine Glocke. Und seltsame, riesige, dunkle Kugeln, die beim näheren Hinsehen abgeschlagene Zwiebeltürme sind. Denn darum, ob es einen Gott gibt oder ob er nicht vielmehr schon lange tot ist und was das für den Menschen bedeutet, dreht sich das ganze Stück.
Im 18. Jahrhundert, da lebte einmal ein alter Sünder, der sagte, wenn es keinen Gott gäbe, müsse man ihn erfinden.
Tatsächlich, ja. Der Mensch hat Gott erfunden, wenn es den Teufel nicht gibt. Ja. Und er also vom Menschen geschaffen wurde, also hat der Mensch ihn ja nach seinem eigenen Bilde geschaffen.
Was ist Moral, wenn der Himmel leer ist? Und was macht man damit, wenn Geldnot herrscht und die Liebe einschlägt? So wie etwa bei Dimitri, grandios gespielt von Victor Edens, der die Traumata seiner Figur zitternd, fast schutzlos transparent durchscheinen lässt. Ein Choleriker, der sich rasend in die verführerisch-materialistische Groschenka verliebt, geldgierig, unstet, egomanisch und zugleich ein kleiner verlassener Junge.
Damals hat mir niemand 1 Pfund Nüsse gekauft. Ich habe gelacht. Aber ich habe auch geweint.
Lacht sehr oft, wenn man eigentlich weinen müsste.
Ivan, du hast gesagt, gibt es ein Wesen, das vergeben könnte? Aber dieses Wesen gibt es und es kann alles vergeben, allem und jedem und alles, weil es selbst sein schuldloses Blut für alle und alles vergossen hat.
Es gäbe viel zu erzählen über die schauspielerischen Meisterleistungen dieses Abends, der einen in menschliche Abgründe zieht wie eine Netflix-Serie. Besonders als das Publikum nach den ersten 2 Stunden über die Bühne des Schauspielhauses zu den Kammerspielen geführt wird. Da ist sie endlich, die Küche, perfekt und detailverliebt ausgestattet. Kohlköpfe werden gesäbelt und Fischsuppe gekocht. Wir haben das Gefühl, bei den Karamasow-Konflikten direkt mit am Tisch zu sitzen. So tief zieht Regisseur Johann Simons in die existenziellen Fragen des Romans, dass die Stunden wie im Flug vergehen. Immer wieder zieht er eine irreale Traumebene ein, lässt das Licht flackern, das Ensemble in irre Choreografien zu amerikanischen Songs ausbrechen. Bang, bang. Ein echter Hund, ein echtes Kind auf der Bühne und Schauspielerin Elsie de Brau als dämonische Teufelsgestalt mit irren Kontaktlinsen lassen jene transzendenten Dinge anklingen, die mit Worten nicht zu fassen sind. In welche Verrohung geht eine Welt, in der es keinen Kompass mehr gibt? Warum hat der Mensch diese Sehnsucht nach dem Bösen? Der Mord am Vater wird da fast zur Nebensache. Ohnehin findet er erst im 3. Teil statt. Heimlich hat Smerdjakow ein Messer aus der Küche geschmuggelt. Wir haben da im Rangfoyer schon prächtig gespeist. Borscht, Quiche und Panna Cotta. Wieder im Schauspielhaus angekommen, liegt jetzt Schnee auf der Bühne, der Vater still in der Ecke. Die lethargischen, verwirrten Seelen irren weiter durch die monströse Welt. Johann Simons ist ein Meisterwerk gelungen.
Findet Dorothea Markus, die in der Bochumer Fassung von Dostojewskis Die Brüder Karamasow war. Angesichts der Bilder der Zerstörung, die uns aus Israel, Gaza, der Ukraine erreichen, könnte ein Ausstellungstitel wie The Great Repair aktuell möglicherweise unglücklich gewählt wirken. Zu sehen ist sie im Standort der Akademie der Künste in Berlin hinterm Schloss Bellevue. Doch auch die neue Ausstellung, die die Architektur- und Urbanismuszeitschrift Arch Plus verantwortet, hat eine große Aufgabe im Blick. Sie erinnert an die gewaltigen gesellschaftlichen Aufgaben angesichts des Klimawandels. Zu diesem soll das Bauen von Gebäuden erheblich beitragen. Die Emission von Treibhausgasen ist besonders hoch bei Betonbauten. Weitere Stichworte sind Versiegelung von Böden, Artenschwund und Ressourcenausbeutung. Die Ausstellung fragt nun, welche Möglichkeiten des Reparierens hat der Einzelne, haben Wirtschaft, Architektur und die Politik und versteht Reparieren als Aufgabe für alle. Interessant, die Ausstellung, sie stellt nicht nur Fragen, sondern bietet auch Lösungen an. Carsten Probst war drin und ist jetzt live in der Sendung. Herr Probst, welche Positionen und Lösungen werden denn da vorgestellt?
Ja, Herr Hubert, es kommt vieles zusammen in dieser Ausstellung. Am Beginn steht erstmal eine Installation aus Staubsaugern, Kehrmaschinen, Wischmops und Spüleimern und so weiter. Also alles, was man so für das Reinigen von Gebäuden braucht. Zum einen so als symbolischer Verweis auf die Expertise von Reinigungskräften, wie also Räume gepflegt werden, sodass man sie lange erhalten kann, aber eben auch als Kritik an der kapitalistischen Ausgliederung dieser Kehrarbeit. Und so gibt es dann auch einen Staubsauger zu sehen, der nur dann funktioniert, wenn er von 3 Personen gleichzeitig bedient wird, um darauf hinzuweisen, Care-Arbeit muss wieder gesellschaftsfähig werden. Also das betrifft im nächsten Bereich auch ganz allgemein schon die Sanierung von Betonbauten. Dafür braucht es viel mehr Mittel, zwar Spezialistinnen sozusagen, die das tun können, aber eben auch hier gilt die Losung, eine gesellschaftliche Aufgabe ist das Sanieren und Transformieren von bestehenden Gebäuden. Und das ist klimatechnisch eben immer noch besser als Abriss und Neubau. Ja, und dieser Grundgedanke, der weitet sich dann auch nach und nach auf die nächsthöheren kulturellen Ebenen, könnte man sagen. Zum Beispiel in einer Installation von Kader Attia, dem Künstler, der Lehmbauten aus der algerischen Sahara aus Verpackungsmaterial nachgebaut hat, als Hinweis so auf eine zeitübergreifende kulturelle Aneignung von Formen, die sich dann nach und nach banalisieren. Umgekehrt kann man sagen, der Stadtplaner Santiago Hierro, der tritt hier zum Beispiel auf mit einem Projekt zusammen mit dem kolumbianischen Inga-Kollektiv, eine gewobene Landschaftsstruktur, die sie geschaffen haben, die verschiedene koloniale, aber auch spirituelle Einflüsse vernetzt, so als eine Art Sinnbild für dekolonisiertes Bauen, wenn man so will. Und also letztlich geht es auch um einen, ja, man kann fast sagen, kulturellen Gesamtansatz, der in diesen Lösungen, die hier versucht werden zu symbolisieren, angedeutet wird.
Und das klingt ja auch so, als hätten Sie sich in der ganzen Welt umgeschaut. Hinterfragt sich The Great Repair klimatechnisch auch selbst?
Ja, das tut sie, zumindest partiell. Sie kommt natürlich nicht energiefrei aus, die Ausstellung. Es gibt einige Videoprojektionen zum Beispiel. Ausstellungsstücke mussten natürlich ausgeliehen hierher transportiert werden. Aber man kann natürlich trotzdem Arbeiten sehen, die sich mit dem Gebäude der Akademie der Künste, ein Klinker- und Betonbau aus den 1950er Jahren, selbst auseinandersetzen. Und das Atelier Beauvau hat eine Außeninstallation im Innenhof entworfen, einen sogenannten Solar Garden, Sonnengarten, der diesen Innenhof sozusagen auch im Winter begehbar und zugänglich macht und komplett aus Materialien einer anderen Ausstellung gebaut wurde, die also recycelt wurden. Und das natürlich ist ein sehr beliebtes Prinzip derzeit auch von Ausstellungen, also die Wiederverwertung von Materialien, die hier auch praktiziert wird.
Geht man denn abschließend als Besucher rein und als Klimaaktivist raus?
Ja, also wie ich auch schon andeutete, die Ausstellung will sehr viel, also bis hin zu Szenarien der Erinnerungskultur. Sie begleitet das auch noch durch philosophische Gewissensappelle. Einige Arbeiten, die ich jetzt erwähnt habe, sind auch für sich genommen natürlich sehr beeindruckend, auch optisch. Aber das Gesamtkonzept arbeitet mit einem Ansatz, den ich hier so als eine Art ästhetischen Zeigefinger bezeichnen würde. Didaktisch durchgeplant, eigentlich vom Alltag bis zur Weltpolitik. So ein ethisch-universalistischer Imperativ, bei dem eigentlich der Kunst und der Architektur nur noch so die Rolle der Illustration zukommt. Und das hinterlässt am Ende doch so eine Frage, fast so ein bisschen so eine Art Ermüdung, kann man sagen.
Das findet Carsten Probst, der in Berlin The Great Repair gesehen hat. Vielen Dank. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas am vergangenen Wochenende befindet Israel sich im Krieg. Auch die deutschen Wochenendzeitungen kennen kein anderes Thema und haben gestern und heute in ihren Aufmachern entweder die Position der Überfallenen eingenommen oder thematisieren die aktuelle Fluchtbewegung im Gazastreifen. Das geschieht entweder mit dem Fokus auf die albtraumhaften Szenen in den Räumungsgebieten oder auf die Nennung der Namen der mehr als 1300 ermordeten Israelis. Auch die Leitung der Akademie der Künste meldete sich kurz nach den Überfällen auf Israel und hat schon gefordert, den Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland zu gewährleisten, sowie das Verbot jeglicher Unterstützung der Hamas in Deutschland. Kurz vor der Sendung habe ich heute mit Janine Meerapfel gesprochen. Die Filmemacherin ist seit 2015 Präsidentin der Akademie der Künste. Ich habe sie gefragt, ihr erstes Statement von Montag für die von Ihnen vertretenen Kunstsparten, etwa vom Film über Musik bis Schauspiel, die fiel doch sehr knapp aus. Was folgte denn bis heute intern für eine Debatte zur Positionierung der Akademie?
Naja, ich meine, wir wollten sehr schnell reagieren auf das, was geschehen ist, und wollten unsere Stimme als eine Unterstützung von Israel verstanden wissen. Und wir haben aber gleichzeitig an den Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 erinnert. Dabei haben wir eben auch betont, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland besonders in diesen Tagen gewährleistet sein muss. Das war etwas, was wir schnell ausdrücken wollten, und das haben wir gemacht.
Seit Ende September bespielen Sie Ihre Fassade der Akademie mit Statements für Klimaschutz, also die Fassade in Berlin. Diese Statements, die kommen von Schriftstellern, Komponisten, Architekten. Ist denn jetzt Ähnliches geplant?
Nein, im Moment nicht. Aber es kann sein, dass wenn wir in einer Woche eine Senatssitzung haben, dass das dann entschieden wird. Wir werden das sicherlich diskutieren mit den Kolleginnen und Kollegen und fragen, ob noch weitere Aktionen sein werden. Aber natürlich ist es so, dass wir auch in unseren sonstigen Tätigkeiten, wir haben ja vor kurzem, vor einer Woche, eine Diskussion gehabt über Rechtsradikalismus in Deutschland. Und da wurde natürlich darauf hingewiesen, wie unsere Position ist gegenüber Israel und die Unterstützung und Loyalität zu Israel verlangt.
Mitte der Woche haben wir in unserem Programm mit der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt gesprochen, Mirjam Wenzel. Teilen Sie Ihre Einschätzung, dass es eine auffallende Differenz gibt in Deutschland zwischen der politischen und der kulturellen Sphäre, was die Empathiebekundung mit Israel betreffen?
Ich weiß nicht, ob man das so trennen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass zu wenig Stimmen bisher sich geäußert haben und Israel unterstützt haben. Wir waren einer der Ersten. Ich weiß auch, dass das Deutsche Historische Museum sich gemeldet hat Und ich hoffe sehr, dass andere Kultureinrichtungen sich auch melden in diesem Sinne und die Unterstützung von Israel gegen Hamas sprechen können, insbesondere gegen die Hamas-Unterstützung in Deutschland. Es geht nicht an, dass wir auf den Straßen von Deutschland erleben, dass Hamas-Anhänger Süßigkeiten verteilen, weil sie sich freuen, dass so viele Juden in Israel umgebracht worden sind oder verschleppt worden sind. Deutschland kann sich das nicht erlauben und soll sich einfach äußern. Und das machen wir und das machen hoffentlich andere auch.
Ist Ihnen denn was aufgefallen, was die Lebendigkeit der Beziehungen mit israelischen Künstlern angeht, in Ihrer Akademie? Wie steht es denn zum Beispiel um den deutsch-israelischen Dramatiker-Dialog?
Also zum Dramatiker-Dialog kann ich jetzt im Moment nicht direkt was sagen, aber ich kann sagen, dass wir viele israelische Künstler haben, großartige Künstler, mit denen wir im Moment noch stärker solidarisch sind wie sonst. Und wir haben ganz sicherlich eine klare Haltung gegenüber Israel, auch gegenüber Gaza, weil das kann man nicht vergessen. Wir dürfen auch die schreckliche Situation von Gaza nicht vergessen, was ja im Moment benutzt wird von Hamas, um die Weltöffentlichkeit hinters Licht zu führen.
Jetzt haben wir intern in Ihre Akademie der Künste geschaut. Wie positioniert sich denn die Europäische Allianz der Akademien?
Seit dem Anfang des Krieges, der leider jetzt gerade ist, wir haben noch kein Gespräch miteinander geführt. Das werden wir in einer Woche tun. Und ich bin ziemlich sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen alle eins sein werden in der Verdammung des Krieges und in den Aufruf, dass man unschuldige Menschen nicht schlachtet und unschuldige Menschen auch in Gaza nicht schlachtet.
Sagt die Präsidentin der Akademie der Künste, Janine Meerapfel, zum Krieg in Nahost. Kommende Woche ist Frankfurter Buchmesse, allerdings ohne Preisverleihung an die Gewinnerin des Literaturpreises, Adania Schibli, Autorin von Eine Nebensache, ein Roman über die Tötung einer Beduinen und einer Palästinenserin durch israelische Soldaten. Verschoben, da unangebracht in Zeiten des Krieges, wir berichteten. Was bleibt wie geplant? Der südosteuropäische Staat Slowenien, beliebtes Urlaubsland, derzeit schwer mit dem Wiederaufbau nach der Unwetterkatastrophe beschäftigt, wird bei der Buchmesse prominent vertreten sein, als Gastland. Eingeladen als sprachen- und dialektreiches Land mit recht kleiner Bevölkerung. Aber Slowenien ist ein wichtiger Schnittpunkt zahlreicher Kulturen. Als ein Land der Literatur präsentiert es sich in der kommenden Woche in Frankfurt unter Motto »Waben der Worte«. Andrea Gerg aus Slowenien mit einem literarischen Landschaftsbild des Ehrengastes.
Der 37-jährige Denis Skofic setzt sich in seinen Gedichten mit der Natur und ihrer Bedrohung durch den Klimawandel auseinander. Gemeinsam mit einem Übersetzer führt er rund 30 Zuhörer am Ufer der rasch dahinfließenden Drau entlang, liest Gedichte vor und spricht über die fatalen Folgen von Flussbegradigungen für das gesamte Ökosystem. Ein typisches Event für das Poesie- und Weinfestival im mittelalterlichen Tuy im Nordosten des Landes. In diesem Jahr ist die Schweizer Lyrikerin und Übersetzerin Ilma Rakusa Ehrengast des Festivals. Die Tochter einer ungarischen Mutter und eines slowenischen Vaters schätzt das Slowenische mit seinen grammatischen Besonderheiten wie dem Dual und den über 60 Dialekten.
Gemessen an der Anzahl der Sprecher ist die Sprache wirklich sehr, sehr reich, wurde eigentlich erst so im 19. Jahrhundert so richtig entwickelt zu einer Literatursprache. Durch den romantischen Dichtern Franz Brescheren.
Poesie spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte des Landes, dessen Nationalhymne auch von Franz Brescheren stammt. Lyrik gilt als identitätsbildend für die vergleichsweise junge Nation. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Italien, Österreich und Ungarn, zwischen Alpen und Meer, liegt das kleine, aber vielfältige Land, das 1991 seine Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärte. Die Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist ein wichtiges Thema, auch in der zeitgenössischen Literatur, etwa bei Altmeister Drago Janša. Dass Lyrik einen so großen Stellenwert hat, hängt auch mit der Vergangenheitsbewältigung zusammen, glaubt Aleš Steger, einer der bekanntesten Schriftsteller und Übersetzer des Landes.
Ich würde sagen, dass Slowenien kein Land wirklich ist, das dazu neigt, historische Geschichtsaufarbeitung zu betreiben, auch traumatisches wird nur zu Teil aufgearbeitet. Dafür hat man sich keinen mentalen öffentlichen Raum geschaffen, beziehungsweise jede Geschichte wird sofort politisch irgendwie von einer Seite genutzt. Wohingegen die Literatur und vor allem die Lyrik mit ihren auch elliptischen, einer Anspielung, dazu einen inspiriert, etwas nicht zu vergessen.
Neben der Geschichte ist auch die Natur ein wichtiges Motiv, sagt Lars Felkner, der seit über 20 Jahren in Ljubljana lebt und viel Bergliteratur übersetzt hat. Unter anderem auch das Kultbuch Pot, der Weg von Nezha Plotnik, dem ersten Slowenen auf dem Mount Everest.
Es ist auch so Teil, würde ich sagen, der slowenischen DNA, weil man einfach sehr nah an der Natur lebt und man von Kindesbeinen an eigentlich schon in die Natur geht und so einem diese Naturliebe, auch die Liebe zu diesen slowenischen Bergen, weil sie für sie auch ein bisschen was Mystisches haben, ne? Der Triglav, der ja als Nationalsymbol auch in der Flagge ist, der aber auch schon in vorchristlichen Zeiten eine Rolle gespielt hat, da können sich alle irgendwie hinter vereinen.
Über 3000 neue Bücher erscheinen pro Jahr in Slowenien. Ein Fünftel davon sind Übersetzungen aus dem Ausland. Buchhandlungen hatten es in Slowenien nie leicht, weil ein Großteil der Bevölkerung in ländlichen Regionen lebt. Seit der Pandemie, die den Online-Verkauf enorm beschleunigt hat, gibt es lediglich noch 2 große Ketten und eine kleinere. Nur hin und wieder hält da eine unverbesserliche Idealistin dagegen, wie Anja Golob, die nicht nur Comic-Verlegerin und Kolumnistin ist, sondern auch eine der bekanntesten Lyrikerinnen des Landes und seit neuestem Inhaberin von Mariborska, einem gerade mal 13 Quadratmeter kleinen Buchladen im Zentrum der zweitgrößten Stadt des Landes.
Das Problem ist, dass die Sprache nur 2 Millionen Leser hat und Leserinnen natürlich. Und dann die kaufen nicht so gerne Bücher. Es ist wirklich ein hartes Arbeit.
Umso wichtiger ist allen Literaturschaffenden der Ehrengastauftritt bei der Frankfurter Buchmesse,
die ab Mittwoch für Fachbesucher und ab Freitag für Privatbesucher geöffnet sein wird. Andrea Gerg über die kleine, feine Literaturszene des Gastlands Slowenien. Die Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden gibt es seit 2009. Laien bekommen da ein Podium, bekommen die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Geschichten und Erfahrungen künstlerisch auszudrücken. Auch die jüngste Produktion »Was wir erben« führt einmal mehr Menschen zusammen, die sich im normalen Leben nicht begegnet wären. »Was wir erben« in der Regie von Romy Weihrauch ist ein Theaterstück darüber, ein Erbe zu vermachen, es auszuschlagen oder anzutreten. Fast jeder weiß, da wird es so richtig kompliziert mit der lieben Verwandtschaft. Alexandra Gerlach war drin in der Dresdner Uraufführung von »Was wir erben«.
Hereinspaziert, liebe Damen und Herren,
Freunde und Freundinnen,
kommende Erblasser und Erblasserinnen,
Erben und Nichterben,
liebe BesitzerInnen geheimer Auslandskonten und versteckter Vermögen.
Auf der Bürgerbühne stehen an diesem Abend 8 Laienschauspieler und Schauspielerinnen, allesamt Menschen, die ein Erbe antreten, ausschlagen oder vermachen wollen. Aufgekratzt fröhlich begrüßen sie das eintretende Publikum.
Da kommt eine gewaltige Erbschaftswelle auf uns zu. Die mächtigste, die es je gegeben hat. Das Vermögen der Wirtschaftswundergeneration, vermehrt in den Hochkonjunkturjahrzehnten der alten Bundesrepublik. Über den Osten reden wir gar nicht erst.
4 Männer und 4 Frauen von Mitte 22 bis Mitte 60 spielen mit in »Was wir erben«, einem Intergenerationenstück in der Regie der Dresdner Theaterfrau Romy Weihrauch. Erben sei ein Stoff, der für alle Altersklassen greifbar sei, sagt sie, denn
jeder hat schon etwas geerbt in seinem Leben. Die Frage ist natürlich immer, ist es Geld oder sind es vielleicht auch einfach nur die Verhaltensweisen, die besonderen Fähigkeiten von den Eltern, die man übernommen hat und mit denen man dann irgendwie auch klarkommen muss manchmal.
Erzählt werden teils biografische Geschichten der Laien, die in Dresden auf der Bühne stehen.
Ich habe einen Wald geerbt in Worms. Dort bin ich aufgewachsen, in Thüringen.
Nicht jeder erzählt seine eigene Geschichte. Mancher erzählt die Geschichte des anderen. Zu sehr ist das Thema Erben und wer besitzt was oder wie viel mit Scham und Tabus behaftet.
Ich hasse Geld.
Geld ist total überbewertet.
Wenn meine Eltern mich unterstützt haben, habe ich es genommen und gleichzeitig gedacht, ach Janis,
Du käufliche Sau.
Über Geld spricht man nicht oder nur ungern. Diese Erfahrung hat das Team gemeinsam gemacht bei dieser Bühnenarbeit, sagt Mitspieler Luis Maurer.
Vor allem am Anfang der Produktion haben wir noch sehr wenig preisgegeben, weil auch, glaube ich, niemand den ersten Schritt gehen wollte. Was erbt er? Und für mich selber ist es auch teilweise nur so ein Erraten oder Erahnen, wie das eigentlich bei den anderen ist, auch durch das Stück jetzt.
Der 28-jährige studierte Forstwirt mit Masterabschluss hat noch nicht geerbt, bewegt sich aber im Wald ständig in einem Bereich, wo es um den Nachlass geht.
Ja, man denkt quasi in sehr langfristigen Zeiträumen. Und man bekommt ja auch, wenn man jetzt Förster wird, zum Beispiel immer das vererbt, was die Menschen vor einem angestellt haben zum Beispiel.
Erben kann schmerzhaft sein, ebenso das Ausräumen eines Hauses, in dem man aufgewachsen ist. Gut gehütete Geheimnisse geraten an den Tag und werden gelüftet.
Wunderschöne Liebesbriefe. Ein ganzen Stapel davon.
Du weißt schon, dass es eine Affäre war, ne?
Vermächtnisse berühren Emotionen. Die Auflösung eines Nachlasses lässt alte Familiengeschichten neu aufbrechen. Das Erbe kann spalten oder zusammenbringen. Materielles Erbe beinhalte häufig eine Menge Zündstoff, sagt Regisseurin Romy Weihrauch.
Und wir hatten wirklich sehr viele Momente, wo die Tränen auch geflossen sind und wo man wirklich gemerkt hat, da ist man richtig an Schmerzpunkten dran.
Ein Testament sei wie eine Zeitkapsel, heißt es in dem Stück. Und das Verlesen des Inhalts erwecke sie zum Leben.
Weil da zum Teil vermeintliche Verletzungen oder auch Wunden, Familienkonflikte aufploppen, wo eigentlich das Materielle und das Immaterielle ganz direkt miteinander verzahnt ist.
Ein Theaterabend voller verschiedener Facetten rund ums Erben gibt allen Mitspielern ihren Raum.
Sagt Alexandra Gerlach, die Was wir erben auf der Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden gesehen hat. Bleiben die Kulturmeldungen mit Hanna Rau und sie bleibt in Sachsen. Sie schaut zu Beginn noch einmal auf das Leipziger Dokumentarfilmfestival.
Dort wurden gestern Abend die Preise verliehen und der Hauptpreis ging an den schweizerisch-kanadischen Regisseur Peter Mettler für seinen Film While the Green Grass Grows. Darin dokumentiert Mettler die letzten Jahre seiner Eltern.
It's a project I thought, okay, I just have to do this now at this point.
Das ist ein Projekt, von dem ich dachte, ich muss das jetzt einfach machen in dieser Phase meines Lebens. Es geht darum, alltägliche Dinge mit gesteigerter Aufmerksamkeit zu beobachten. Und diese Aufmerksamkeit entsteht durch Assoziation. Also der Film ist eine Reise, eine Geschichte. Es geht um bestimmte Themen. Es ist eine Meditation und in diesem Fall auch noch ein persönliches Tagebuch.
Storytelling, it's thematics and it's meditation and in this case it's a personal diary all put together.
So Peter Mettler bei Deutschlandfunk Kultur über seinen aktuellen Filmessay. Von Leipzig in den Iran. Dort wurde gestern der Regisseur Dariush Mirzoui ermordet. Wie iranische Medien übereinstimmend berichten, wurden der 83-Jährige und seine Ehefrau in ihrem Haus in der Nähe von Teheran mit mehreren Stichwunden tot aufgefunden. Zu den Hintergründen der Tat ist kaum etwas bekannt. Das Justizministerium warnte vor Spekulationen. Mirzoui gehörte zu den internationalen Stars des iranischen Kinos. Sein Film Die Kuh von 1969 gilt als Meilenstein der iranischen Nouvelle Vague und überzeugte auch das Publikum bei den Filmfestspielen von Venedig. Dort wurde der Film 1971 gezeigt und ausgezeichnet, nachdem er wegen eines Aufführverbots im Ausland aus dem Iran herausgeschmuggelt worden war. Wie so viele Filmemacher seines Landes litt Mirzoui unter der Willkür der iranischen Kulturpolitik. Auch die Schauspielerin Piper Laurie ist tot. Die US-Amerikanerin war dreimal für den Oscar nominiert und prägte die Kino- und Fernsehlandschaft der USA über Jahrzehnte hinweg, nicht zuletzt als intrigante Catherine Martell in David Lynch's Serie Twin Peaks. Ihren ersten Leinwandauftritt hatte Laurie im Jahr 1950 und zwar an der Seite von Ronald Reagan. Es folgten weitere Rollen, die sie jedoch als sexualisierend und oberflächlich empfand. Also kehrte Laurie der Branche für mehrere Jahre den Rücken, um dann mit Charakterrollen in Filmen wie Haie der Großstadt oder dem Horrorklassiker Carrie zurückzukommen. Gestern ist Piper Laurie im Alter von 91 Jahren gestorben. Und zum Schluss noch ein Abstecher nach Berlin. Dort hat heute die Komische Oper ihr Interimsquartier im Schiller-Theater eröffnet. Der Andrang des Publikums war groß. Das Stammhaus in der Nähe der Friedrichstraße soll mindestens 6 Jahre lang saniert und erweitert werden.
Und damit ist Kultur heute zu Ende. Nach uns die Infos am Abend mit Sören Brinkmann. Ihnen noch einen schönen Sonntag, wünscht Henning Hubert.